Ich möchte euch zum Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß ehrlich gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie schon erzählt habe. Ich meine, ich habe ja noch nicht so oft gepredigt, aber trotzdem weiß ich es nicht. Oder ob das der Richard schon erwähnt hatte. Ich möchte die Geschichte trotzdem einmal erzählen. Es ist keine echte Geschichte, aber stell es dir einfach mal vor. Du sitzt am Abendessen und plötzlich klingelt es an der Tür. Du machst die Tür auf und es steht jemand vor dir. Ein Mann, den du gar nicht kennst, und gibt dir einen 20-Euro-Schein. Und du sagst, ja, wer sind Sie und warum geben Sie mir das Geld? Es ist nicht so wichtig, nehmen Sie das Geld. Okay, am Anfang wunderst du dich, aber ist ja nicht schlimm, oder? Wenn jemand dir einfach Geld vorbeibringt. Und er macht das plötzlich jeden Tag. Und am Anfang wunderst du dich, aber irgendwann mal gewöhnst du dich dran. Er macht es Monate, er macht es Jahre. Du hast nichts dagegen, aber du gewöhnst dich dran. Und das erinnert mich manchmal an uns Christen. Wir haben die Gnade Gottes empfangen. Am Anfang war das für uns etwas furchtbar Wunderbares, etwas Großes, etwas Schönes, etwas Herrliches, aber wir gewöhnen uns einfach schnell dran. Wir gewöhnen uns schnell daran, an das, was wir in Christus haben. Und darum soll es heute gehen. Und ich möchte aus dem 1. Korintherbrief lesen. 1. Korinther, Kapitel 1, die ersten 9 Verse. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus, er stellt sich am Anfang vor. Paulus wurde vom Herrn berufen. Das lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 9. Apostel bedeutet wörtlich übersetzt Gesandter. Er sagt, hier bin ich, Paulus, berufener Gesandter Jesu Christi. Ich bin ein Botschafter Christi. Er stellt sich als Apostel vor. Und mir ging es manchmal so, wenn ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum betont er das? Er macht es häufiger, er macht es nicht nur hier. Oft, wenn er schreibt, von wem überhaupt der Brief kommt, schreibt er das, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, an die berufenen Heiligen. Will Paulus den Gläubigen sagen, dass er etwas Besseres ist? Warum betont er das? Erstmal betont er, dass er sich nicht selbst ernannt hat. Er sagt, ich bin ein Gesandter Christi. Hier komme ich mit Worten, die nicht von mir sind, sondern von Gott. Wenn du diesen Brief weiterliest, siehst du auch in Kapitel 9, dass er sein Apostelamt verteidigt. Die Korinther, sie sagten, du bist eigentlich kein richtiger Apostel. Und man kann schon sagen, dass er sich hier indirekt verteidigt. Er beginnt den Brief und sagt, ich bin ein berufener Apostel Jesu Christi. Ich bin nichts Besseres, sondern ich bin von Gott einfach berufen. Ich kann ja nichts dafür. Berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder. Wer dieser Sosthenes ist, ist nicht ganz klar. Vielleicht ist es der Synagogenvorsteher, von dem wir in Apostelgeschichte 18, Vers 17 lesen. Das wissen wir nicht ganz sicher, es ist ziemlich wahrscheinlich. Aber was wir wissen, ist, dass dieser Sosthenes Paulus in seinem Dienst unterstützte. Und im Vers 2 sehen wir, an wen er schreibt. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. Und hier sind wir eigentlich schon beim Mittelpunkt unseres heutigen Themas. An die Geheiligten in Christus Jesus. Und das finden wir immer wieder. Und was wir in diesen Versen 4 bis 9 besonders sehen werden, oder besser gesagt 1 bis 9, dass Paulus den Korinthern zeigt,
wer sie in Christus sind. Hier geht es überhaupt nicht um die Korinther, hier geht es vielmehr, was Gott für die Korinther getan hat. Wenn wir die Verse, ich zitiere einige Phasen, wo steht, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem Reich gemacht worden seid, oder wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Hier liegt die Betonung auf dem, was Gott gemacht hat. Es ist wie geboren. Meine Tochter kann absolut nichts dafür, dass sie geboren wurde. Kein Mensch von uns kann etwas dafür, dass er geboren wurde. Und darum geht es hier auch. Nicht das, was die Korinther getan haben, sondern das, was Gott für die Korinther getan hat. Mich begeistert und fasziniert die Sicht von Paulus auf die Gemeinde. Wenn du die Situation in Korinth ein bisschen kennst, wirst du wissen, was dort alles war. Es gab Unzucht, grausame Unzucht, es gab Streit, es gab Neid, es gab Parteiungen. Es gab so einen Streit, dass sie voreinander gegen Gericht gegangen sind. Das Abendmahl, was wir heute feiern, war bei ihnen einfach nur chaotisch. Manche sind gekommen, sie hatten nichts zu essen und die anderen hatten sich den Bauch schon vollgeschlagen. An so eine Gemeinde schreibt Paulus. Und wie beginnt er? Er schreibt an die Geheiligten in Christus Jesus. Die Stadt selbst war bekannt für ihr sittenloses Leben und es ist sogar ein Verb entstanden, das lautet Korinthia Zomai, was einfach damals verwendet wurde, um zu sagen, ein gottloses Leben zu führen. Ich habe mich gefragt, wenn ich an so eine Gemeinde schreiben würde, wie würde ich beginnen? Ich würde wahrscheinlich mit einer Route gleich kommen. Paulus schreibt selber später, soll ich mit der Route kommen? So würde ich wahrscheinlich beginnen. Paulus hat die Probleme nicht ignoriert. Wenn wir den Brief weiterlesen, er hat die Probleme behandelt. Aber sorgfältig, er war ziemlich klar, was Sünde ist und was nicht. Aber was wir auch dazu sagen müssen, ist, dass Paulus, er beginnt diesen Brief und er sieht zuerst das Werk Gottes in den Menschen. Er sieht das, was Gott in den Menschen durch Jesus Christus getan hat. So beginnt er und das tut er meistens in seinen Briefen. Wir haben allein in 9 Versen 9-mal den Namen des Herrn Jesus erwähnt. Das ist mir aufgefallen durch häufiges Lesen dieser Stelle. Jesus wird allein 9-mal erwähnt in 9 Versen. Als ob er sagen möchte, schaut mal, was ihr in Christus habt, das ist eure Grundlage. Und im Vers 3 lesen wir dann, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und auch das ist etwas, was wir kennen. Paulus schreibt es oft am Anfang oder am Ende von seinem Brief, manchmal in einer anderen Wortkombination, aber doch sehr ähnlich. Aber Gnade und Friede sei immer mit euch. Wir haben durch die Gnade Frieden mit Gott. Durch die Gnade haben wir Frieden mit Gott. Und das sollen wir niemals vergessen. Das soll immer mit uns sein. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Das soll der Anfang und das Ende unseres Lebens sein. Paulus schreibt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Vergesst das nicht. Durch die Gnade Gottes in Christus Jesus haben wir Frieden mit Gott. Daran sollen wir denken, wenn wir diesen Vers lesen. Und in Vers 4 beginnt Paulus dann eigentlich seine Rede. Aber hier in den Versen 4 bis 9, und das werde ich öfters wiederholen, es geht darum, dass Paulus Gott lobt. Ich habe diese Verse öfters gelesen und mir schien es, als ob Paulus die Korinther lobt. Aber er tut es hier nicht. Er tut es hier nicht, sondern er lobt Gott. Und so beginnt er im Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er beginnt mit einem Dank an Gott. Und das ist auch typisch. Das ist typisch für Paulus. Ich kann einige Stellen zitieren. Römer 1, Vers 8. Paulus schreibt, zuerst danke ich meinem Gott. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Philippa 1, Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Und dasselbe werden wir auch in den anderen Briefen von Paulus lesen. Das war typisch für Paulus, dass er mit Dank begonnen hat. Aber wofür lobte er Gott? Und das ist mir auch wieder wichtig geworden, als ich das gelesen habe. Ich bin die Briefe durchgegangen und habe geschaut, wofür, wenn Paulus beginnt mit einem Lob, wofür dankt er Gott? Er dankt Gott für Jesus Christus, was er durch Jesus Christus in uns getan hat und was er in uns tut. Dass wir gläubig geworden sind und was die Auswirkungen jetzt von unserem Glauben sind, dafür beginnt Paulus immer, oder damit beginnt Paulus immer seinen Brief, mit dem Evangelium. Das ist das Zentralstück der Schrift, das Evangelium. Und du kannst dich fragen, wenn du in deiner stillen Zeit betest und du beginnst mit Lob und Dank, wofür dankst du Gott? Wofür lobst du Gott, den Vater? Und es ist gut, wenn wir Gott für verschiedene Dinge danken. Wir halten vieles für selbstverständlich, für einen vollen Magen, für Gesundheit, für gesunde Familien, für so vieles, für einen guten Job. Und dafür sollen wir danken, aber womit beginnen wir? Wir können hier auf der Erde, wir können unseren Job verlieren, wir können hier irgendwie umgebracht werden, wir können verhungern, wir können verdursten, was auch immer. Und das ist schrecklich. Aber viel schrecklicher ist, wenn wir nicht an den Herrn Jesus glauben und ewig verdammt werden. Deswegen sollen wir damit beginnen. Und das möchte ich an jedem ans Herz legen. Lobe Gott jeden Tag für das, was er in deinem Leben getan hat, dass er dich gerettet hat, wenn du gerettet worden bist. Lass keinen Tag in deinem Leben vergehen, wo du ihm nicht dafür gedankt hast und ihn dafür gelobt hast. Könnte Gott uns etwas Größeres schenken? Nein. Wir haben das Beste empfangen, was wir nur empfangen können. Und an den Versen 5 bis 7, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und auch hier liegt wieder die Betonung darauf, ihr seid reich gemacht worden. Er schreibt nicht, ihr könnt reich werden. Er schreibt nicht, ihr könnt das und das tun, dann werdet ihr reich, sondern ihr seid reich gemacht worden. Von wem? Von Gott. Warren Wiersbe schreibt in seinem Kommentar über diese Stelle, Errettung ist eine Gnadengabe Gottes. Aber wer errettet wird, empfängt darüber hinaus geistliche Gaben, womit wir dem Herrn dienen können. Und darum geht es auch in den Versen 5 bis 7. Er schreibt, durch Christus sind sie reich gemacht worden im Wort. Das Wort steht für das ausgesprochene Wort, womit sie Gott dienen. Und durch Christus sind sie auch reich gemacht worden in aller Erkenntnis. Und das steht für die innere Einsicht, das Verständnis. Und hier liegt die Betonung darauf, dass Gott ihnen diese Gaben gegeben hat. Er hat sie gerettet, er hat sie geheiligt. Sie sind jetzt gläubig. Und er gibt ihnen darüber hinaus geistliche Gaben, damit sie ihm dienen können. Und wenn wir den Korintherbrief weiterlesen, ist es faszinierend. Gott errettet uns, er gibt uns die Gaben und er gibt uns sogar am Ende noch die Kraft, dass wir ihm dienen können, sodass für uns gar keine Ehre bleibt. Sie haben diese Gaben empfangen. Das heißt nicht, dass die Korinther mit diesen Gaben richtig umgegangen sind. Und das wirst du sehen, wenn du diesen Brief weiterliest. Sie sind damit nicht richtig umgegangen. Sie hatten alles, was sie brauchten, aber sie sind leider nicht. Oder haben die Gaben nicht so ausgeübt, wie sie sollten. Und ich habe mir Paulus wie einen Lehrer vorgestellt, der sich einen Schüler nach dem Unterricht zur Seite nimmt und zu ihm sagt, hier, du bist wirklich ein intelligenter Bursche, du verstehst Zusammenhänge schnell, du bist sehr intelligent, aus dir könnte so etwas Tolles werden. Aber wenn du das nicht einsetzt, dann wirst du das nicht erleben. Und Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar, viele können gut reden, haben aber keine gesunde Grundlage der Erkenntnis, wodurch ihre Worte unfruchtbar sind. Viele haben den Schatz der Erkenntnis, doch fehlt ihnen die Fähigkeit, diesen zum Wohl anderer einzusetzen. Und er bleibt dadurch verborgen. Doch wohl dem Mensch, dem Gott beides gibt, er ist zu großer Nützlichkeit fähig. Der beides hat, er ist zu großer Nützlichkeit fähig, er muss es aber einsetzen. Was nützt dir ein Schatz, der beim tiefsten Ozean verborgen, versunken ist? Aber auch wenn das wahr ist, das betont Paulus ja später in diesen Versen, liegt die Betonung darauf, dass Gott sie reich gemacht hat mit allen Gaben. In Vers 6 lesen wir, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Das ist die Übersetzung von Schlachter 2000. Für mich war es hilfreicher, die Übersetzung von Luther zu sehen, wo steht, weil das Zeugnis von Christus in euch stark geworden ist. Die Geistesgaben sind ein Beweis ihrer Errettung oder ein Hinweis ihres neuen Lebens. Als Folge ihres Glaubens haben sie Gaben empfangen, um dem Herrn zu dienen. Und auch hier müssen wir wieder darauf achten. Was lesen wir? In euch gefestigt worden. Wer tut das? Gott. Paulus lobt in den Versen 4 bis 9, lobt er Gott, nicht die Korinther. Sie haben nichts dafür getan, dass sie die Gaben empfangen haben. Hat Gott ihnen gegeben. Wer verteilt die Gaben? Und das lesen wir auch in diesem Korintherbrief in Kapitel 12. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der Geist Gottes, er teilt es zu, wie er will. Und auch in 1. Korinther 4, Vers 7, wir bleiben in demselben Brief. 1. Korinther 4, Vers 7, ein Vers, der mir hilft, demütig zu leben und mich richtig einzuschätzen. Wo steht denn, wer gibt dir den Vorzug und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ein Vers, der uns in Demut hält und der uns einfach zeigt, alles Gute, was du bekommen hast in deinem Leben, kam von Gott. Alles Gute. Du sagst aber, ich habe das und das getan. Ja, aber wer hat dir die Kraft dazu gegeben? Es war Gott. Vers 7 lesen wir, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Was geistliche Gaben anging, so war die Gemeinde in Korinth keiner anderen Gemeinde unterlegen. Man könnte meinen, ja, sie haben so ein schlechtes Leben geführt, Gott hat sie nicht so reich beschenkt. Das ist nicht richtig. Sie hatten alles, was sie brauchten, um Gott zu dienen. Auch wir haben alles, was wir brauchen, um Gott zu dienen. Natürlich müssen wir in uns in dem, was wir tun, wachsen. Und das werden wir tun, bis wir sterben oder der Herr wiederkommt. Aber diene Gott mit der Gabe, die er dir gegeben hat. Und was auch klar aus diesem Vers wird, wir sollen mit einer erwartenden Haltung dienen. Er schreibt darüber, ihr habt die Gaben empfangen, weil ihr gläubig geworden seid. Jetzt, ihr braucht nichts mehr. Ihr könnt jetzt für den Herrn leben. Und dann ein Zusatz, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also sie haben die Wiederkunft des Herrn erwartet. Für sie war das etwas Normales und das ist auch ein Appell an uns. Wir wollen auch mit Johannes sagen, in der Offenbarung, ja, komm, Herr Jesus. Wir wollen auf ihn warten. Mein Schwiegervater hat meiner Schwägerin an ihrer Hochzeit eine provokante Frage gestellt. Es war morgens an dem Tag, hat er sie gefragt, willst du, dass der Herr Jesus heute wiederkommt? Er hat gesagt, nee, heute lieber nicht, heute, den Tag will ich noch erleben. Ist auch verständlich und ich denke, Gott hat auch dafür Verständnis. Paulus selbst war uns ein Vorbild darin, den Herrn zu erwarten. Das lesen wir auch in demselben Brief, 1. Korinther 16, im letzten Kapitel dieses Briefes, 1. Korinther 16, Vers 22. Da lesen wir, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Und Maranatha ist ein jubelnder Ausruf, der bedeutet, unser Herr kommt. Unsere Erwartung auf den Herrn kann mehrere Beweggründe haben. Sicherlich gibt es noch mehr als die, die ich nenne. Der erste Grund ist einfach, dass wir fasziniert sind vom Herrn. Wir sind gerettet worden, wir leben für den Herrn. Und ja, es ist viel Not auf dieser Erde. Und es sind viele Leute, die sind noch nicht gerettet. Aber trotzdem sollen wir mit einer Haltung leben, den Herrn zu erwarten. Und wir sind einfach fasziniert vom Herrn und wollen zu ihm. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund, und der schließt den ersten nicht zwingenderweise aus, aber es kann sein, dass Christen in ihrem Leben extreme Versuchungen, Anfechtungen, Leid empfinden, sodass sie müde sind vom Leben und den Herrn in besonderer Weise erwarten. Und ich möchte uns motivieren, dass wir mit dieser Sicht leben, dass wir nicht hier auf dieser Erde leben. Ja, wir müssen vieles erledigen und das, dagegen hat Gott auch nichts. Aber dass wir mit einer Sicht leben auf die Ewigkeit. Einer meiner zwei besten Freunde, er hat in den letzten Monaten seine beiden Eltern verloren. Er ist in meinem Alter. Und er und seine Geschwister, die ich auch kenne, haben in beeindruckender Weise erzählt, wie das Leben der Eltern sich geändert hat oder noch verbessert hat, als sie erfahren haben, dass sie nicht mehr lange haben. Die Mutter ist an Krebs gestorben und als sie die Diagnose bekommen hatte und als ziemlich sicher war, dass sie nicht mehr so lange zu leben hatte, hat sich die Ehe für die Kinder zumindest sichtbar verändert, wie sie es noch nie erlebt haben. Sie ist eine Zeit später gestorben und ich weiß nicht genau den Abstand, aber der Mann dann auch. Und auch bei ihm, ich war auf beiden Beerdigungen, war es wirklich beeindruckend, wie erzählt wurde, wie plötzlich auch er die Gemeinschaft mit dem Herrn gesucht hat. Ich sage nicht, dass es vorher nicht so war, aber jetzt noch in einer viel kräftigeren Art und Weise. Weil sie gesehen haben, wir sind hier nur eine kurze Zeit. Und jeder, der etwas älter ist, wird sagen, das Leben vergeht so. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, das Leben hat so lange gedauert, endlich ist es zu Ende. Meistens ist es andersrum. Und was mir auch hilft, in dieser Sicht zu leben, ist Matthäus 6, Vers 21. Oder was mich immer wieder neu dahin zieht. Jesus sagt in Matthäus 6, 21, und er spricht davon, dass wir uns nicht Schätze sammeln hier auf der Erde, sondern im Himmel. Und wir lesen auf diese Stelle und sagen, ja, mache ich schon. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein, sagt Jesus da. Und ja, es ist richtig, wo unser Herz ist, da ist unser Schatz. Das ist klar, was ich liebe, das mache ich. Aber auf der anderen Seite ist es auch wahr, in was ich investiere, wo mein Schatz ist, da wird mein Herz sein. Es ist ein Kreislauf. Jesus spricht hier davon, Schätze im Himmel zu sammeln. In was du investierst, das wirst du lieben. Jemand, der vielleicht 45 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat, bei mir in der Firma gab es einen, auch wenn er oft nicht gern zur Arbeit gegangen ist, auch wenn es Komplikationen gab, ich denke, ein bisschen hängt das Herz an der Firma, bei einem mehr, bei einem weniger, ja, das ist klar. Ich denke, ich werde auch irgendwann mal sehr ruhig in Rente gehen, sollte ich das erleben, ohne viel nachzutrauern. Aber ein bisschen hängt das Herz dran und mein Kollege hat mir erzählt, er hat einen Freund, oder besser gesagt Bekannten, er hat sich so in die Firma investiert und als er in Rente kam, 2 Wochen später ist er gestorben. Vor Traurigkeit, vor Kummer, man weiß es nicht, aber sein Leben hat irgendwie keinen Sinn mehr gehabt. Er hat es geliebt, in was er investiert hat. Du kannst eine Schrottlaube als Auto haben, wenn du viel in das Auto investierst, wird dein Herz ein bisschen dran hängen, so viel es auch klappern wird und sonst etwas. Und das beste Beispiel ist wahrscheinlich das Beispiel einer Mutter mit ihrem Kind. Jede Mutter hat eine natürliche Zuneigung zum eigenen Kind. Es ist total normal, jeder. Es gibt einzelne komische Ausnahmen, aber jeder hat eine natürliche Zuneigung. Aber wie viel größer wird die Zuneigung, wenn die Mutter tausende Male nachts aufgestanden ist, wenn die Mutter tausende Male die Windeln gewickelt hat, wenn die Mutter tausende von Stunden mit diesem Kind verbracht hat. Wie viel größer wird plötzlich die Liebe zu diesem Kind, weil man so viel investiert hat? In was du investierst, das wirst du lieben. Und Jesus hat gesagt, wir sollen unseren Lohn gut sparen, aber nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Da ist es besser angelegt. Jesus hat uns sogar davor gewarnt, wenn du dir hier zu viel Besitz anhäufst, wirst du 3 Probleme haben. Das sind Rost, Motten und Diebe. Im Himmel wird es Gott sei Dank nicht mehr geben. Im Himmel ist dein Lohn besser angelegt als hier. Vergiss es nicht, in was du investierst, das wirst du lieben. Denn Jesus hat gesagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und vielleicht ist der Gedanke für dich eine Freude, wenn du daran denkst, an die Ewigkeit. Ist wunderbar. Auch wenn uns manchmal Dinge noch zurückhalten, die nicht unbedingt verwerflich sind. Aber vielleicht, wenn du an die Ewigkeit denkst, überkommt dich auch Angst, weil du sagst, ich bin noch gar nicht gläubig. Ich weiß, wenn ich heute zum Herrn gehe, ich werde nicht zum Herrn gehen. Ich werde vor einem Richter stehen und er wird mich verurteilen. Aber das, was du nicht schaffen kannst, hat jemand anders geschafft. Und das, worum es heute auch geht, am Abendmahl. Nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist für deine Sünden gestorben. Und warum? Weil er das musste, weil der Vater ihn gezwungen hat? Oder weil er großen Profit davon getragen hat? Nein, weil er die Menschen liebt und weil er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Das ist das Evangelium. Glaube an ihn, so wirst du gerettet. Das ist die frohe Botschaft. Und darum geht es in der ganzen Schrift. Das ist das Herzstück der Bibel. Im Vers 8 lesen wir, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Vers liest, aber ich bekomme dann unglaublichen Frieden und Ruhe. Ich liebe diesen Vers. Ich hatte mir auch diesen Vers vorher schon markiert, weil er heißt, der euch auch festmachen wird bis ans Ende. Warum? Was tröstet mich hier? Ich weiß, ich bin durch Gottes Gnade gerettet. Aber das Evangelium ist nicht nur, dass Jesus zu mir gesagt hat, deine Sünden in der Vergangenheit, sie sind verstorben, dafür bin ich gestorben, sie sind vergeben und für die Zukunft, dafür musst du selber klarkommen. Jetzt gibst du dir Mühe und wenn du es schaffst, dann kommst du in den Himmel. Nein, ich weiß, Jesus ist für meine vergangenen Sünden gestorben und für meine zukünftigen. Und er wird mich festmachen bis ans Ende, weil ich habe nicht die Kraft dazu. Und ich weiß das. Und hier steht, festmachen wird. Er wird es machen. Nicht, wenn ihr euch festmacht, er wird euch festmachen. Und das, einen sehr ähnlichen Vers lesen wir in Philipper 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6. Da lesen wir, und das schreibt auch Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Ich lese den Vers nochmal. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Er wird uns festmachen bis ans Ende. Einen anderen Grund für unsere Sicherheit gibt es nicht. Es ist nicht meine Kraft, sondern die des Herrn. Und wenn du gläubig bist, kannst du sicher sein, dass du einmal vor dem Herrn stehen wirst und er wird keinen Fehler an dir finden. Und nicht, weil du nur etwas falsch gemacht hast, nein, weil du einen Stellvertreter hast, Jesus Christus, der alles bezahlt hat. Kennst du das, dass du das zwar hörst, aber irgendwie etwas streitet in dir und du sagst, ja schon, Jesus ist gestorben, aber ich bin der größte Sünder. Wenn die anderen um mich herum wüssten, was ich schon getan habe. Und ja, es ist richtig. Ich bin der größte Sünder unter allen. Aber das dürfen wir nie vergessen, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Sünde. Gottes Gnade ist größer als unsere Sünde. Das dürfen wir niemals vergessen. Und Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Gott ist treu. Wenn wir untreu sind, so ist Gott doch treu. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Und hier lesen wir auch unsere Berufung. In Gemeinschaft mit dem Herrn zu wandeln, bedeutet im Licht zu wandeln. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus 1. Johannes lesen. 1. Johannes, Kapitel 1. Und es geht darum, im Licht zu wandeln, in Gemeinschaft mit dem Herrn zu wandeln. Und in Versen 3 und 4 lesen wir, dass in Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben die größte Freude ist. Eine größere Freude können wir nicht finden, gibt es nicht, existiert nicht. Und dann in diesen Versen 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir sind berufen zu einer Gemeinschaft mit dem Herrn. Und hier möchte ich einfach die beiden Seiten der Medaille zeigen. Auf der einen Seite ist es einfach ein Vorrecht. Es ist die größte Ehre, dass wir in persönlichen Kontakt, in einer Gemeinschaft, in einer Einheit mit Gott leben können. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass der Herr Jesus auch unser Herr ist. Und das ist oft ein vernachlässigter Bereich. Wir sind der Sünde gestorben, wir haben einen neuen, einen guten Herrn, aber wir haben einen Herrn. Heute wird oft der Retter Jesus Christus betont, aber nicht mehr der Herr. Er kann uns gebieten, was er will. Das Gute ist bei unserem Gott, dass er gut ist und sogar die Gebote, die er uns gibt, gut sind. Aber wir haben einen Herrn. Wandelst du im Licht? Gehört alles in deinem Leben dem Herrn? Ich spreche nicht von einem sündenfreien Leben. Wir wissen alle, dass es nicht so ist. Und wir haben einen Stellvertreter. Und wenn wir sündigen, so bekennen wir es dem Herrn und leben fröhlich weiter. Ich spreche aber von einem echten Leben im Licht. Schau, was wir in den vorherigen 8 Versen gelesen haben. Erstens, Gott hat uns gerettet durch Jesus Christus. Er hat uns geheiligt. Er hat uns Gaben gegeben, damit wir ihm dienen können. Und er wird uns festmachen bis ans Ende. Es ist alles schon sicher. Und wir dürfen in Gemeinschaft mit ihm wandeln. Wenn wir darüber nachdenken, ist der Jesus es nicht wert, dass wir alles für ihn geben, dass wir ihm alles geben, was wir haben? Gestern war der 31.10. der Reformationstag und viele wissen zumindest ein bisschen über Luther. Luther, der unter schrecklichen Depressionen gelitten hat, weil er wusste, dass er nicht gerecht ist vor Gott, der gesehen hat, dass seine Sünde ihn einfach verdammt. Er ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die Wahrheit, sie hat ihn frei gemacht und er war bereit, sein Leben dafür zu lassen. So kostbar war ihm das. Und dasselbe soll heute auch in unserem Leben geschehen, dass wir diese Wahrheit mehr und mehr erkennen, was Jesus für uns getan hat und dass auch wir mehr und mehr in Gemeinschaft und zu seiner Ehre für ihn leben. Natürlich, Luther ist ein großes Beispiel, ne? Luther, und wenn wir an ihn denken, denke ich, oh Mann, soll ich auch so was Großes tun? Wenn wir uns die Glaubenshelden anschauen, so sehen wir oft, dass sie nicht danach trachteten, etwas Großes zu tun, sondern dass sie eifrig dabei waren, einfach vom Herrn zu leben. Ihr Ziel war es nicht, etwas Großes zu starten, wobei es wunderbar war, was bei Luther geschah und auch bei anderen Glaubenshelden, aber sie lebten einfach vor dem Herrn. Gott erwartet nicht von dir, dass du ein Leben führst, so dass Bücher über dich verfasst werden müssen oder dass du etwas tust, wozu du gar nicht in der Lage bist. Gott erwartet Treue. Gott erwartet Treue. Lerne treu zu sein in dem, was du machst, mit deinem ganzen Herzen. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das christliche Leben ist nicht so kompliziert, wie wir es oft machen. Und wir sollen so von dem Herrn leben, weil er es würdig ist. Würdig ist das Lamm. Und heute geht es auch beim Abendmahl um das geschlachtete Lamm. Weil er es würdig ist und weil er so viel für dich gegeben hat, könnte ein Opfer für ihn zu groß sein?